So, ich hoffe, die Pizza hat euch allen geschmeckt soweit. Sieht zumindest so aus. Aber macht uns jetzt heute einen kleinen Vortrag, und zwar Urlaub außerhalb der Koboldgruft mit Aussicht auf Container. Noch dazu, Kobold ist eher gedacht für Großrechner, aber darum geht es jetzt hier im Talk nicht. Und noch zu Habrock, Softwareentwickler bei einer Versicherung. Und da wird er uns heute noch ein bisschen was drüber erzählen. Viel Spaß!
Hallo, ja. Wie gesagt, normalerweise Entwickler bei einer Versicherung im Großrechnerumfeld. Und auch davon braucht man da immer mal wieder Urlaub. Und in gewisser Weise nerdkompatible Variante ist dann Frachtschiffreise bzw. Frachtschiffkreuzfahrt. Ist eher unbekannt. Deswegen gehe ich mal auf die Unterschiede zwischen einer Frachtschiff und einer normalen Kreuzfahrt ein. Die gibt es nämlich bei verschiedensten Punkten, also Anzahl der Passagiere. So ein riesiges Kreuzfahrtschiff, also beziehungsweise schwimmendes Hotel. Da sind es normalerweise mehrere tausend. Auf Frachtschiffen hat man unter 10 Passagiere üblicherweise. Denn es gibt irgendwo eine Zahl ab der man einen Arzt an Bord haben muss, und schon seit Jahrzehnten versuchen die Reedereien da drunter zu bleiben mit der Passagierzahl, denn darüber wird es dann teuer, wenn man einen Arzt durch die Gegend schippern muss. Ja, bitte?
Ist es auch vorgegeben, ab wie viel Personal man einen Arzt an Bord haben muss?
Die Frage ist, ob es vorgegeben ist, ab wie viel Personal man einen Arzt an Bord haben muss. Das ist, glaube ich, nicht vorgegeben, oder die Zahl ist relativ hoch, aber zumindest ein Teil des Personals muss dann halt in Erste Hilfe und so weiter ausgebildet sein. Ja, Unterhaltung bzw. Animation, wenn man sich vorstellen kann, auf einem großen Kreuzfahrtschiff ist das ein größerer Bereich, die Unterhaltung der Passagiere. Das geht bei den richtig Großen so weit, dass man wohl vergessen kann, dass man eigentlich auf dem Schiff ist, und es ist wie eine Clubhotelanlage oder ein Freizeitpark teilweise. Ja, auf dem Frachtschiff eventuell gibt es eine kleine Bibliothek oder ein paar DVDs an Bord, aber sonst Unterhaltung, das, was man sich mitgebracht hat, und nicht viel mehr. Essen, ja, bei Kreuzfahrtschiffen mehrere Restaurants, gerne auch Buffet-Restaurants, die halt dann die große Zahl der Passagiere abfertigen. Und auf dem Frachtschiff isst man dann gewissermaßen mit der Besatzung mit. Also dementsprechend ist der Speiseplan eher etwas eingeschränkt. Man könnte sagen, gut bürgerliche Küche, gerne auch etwas fleischlastig. Also wenn man Vegetarier ist, kann es sein, dass man dann doch eher die ganze Zeit hauptsächlich die Beilagen isst. Wir raten
auch davon ab.
Und das wird auch unter Umständen davon abgeraten. Also ja, Sicht aus der Kabine ist ja, okay, kann bei der Kreuzfahrt sein, dass man gar keine hat, nennt sich Innenkabine. Kann sein, dass man sehr gute Sicht hat, mit Fenster oder mit Balkon. Es kann sein, dass man Sicht nach draußen hat, aber man schaut hauptsächlich auf die Rettungsboote. Das sind dann die günstigeren Kabinen. Beim Frachtschiff hat man auf jeden Fall Fenster in der Kabine, wo man rausschauen kann. Es kann aber sein, dass man da hauptsächlich Ladung sieht, zumindest ein Teil der Reise. Ja, gibt es dann auch noch Bilder dazu. Ja, dann Vorteil bei einer Frachtschiffreise. Brückenbesuch ist relativ problemlos möglich, halt unter Umständen in manchen Fahrtgebieten nicht, oder also wenn höhere Konzentration auf der Brücke gefordert ist. Also irgendwie schwierigere Fahrtgebiete oder schwierigere Witterungsbedingungen wie Nebel und so weiter. Auf dem Kreuzfahrtschiff sieht man die Brücke vielleicht dann mal in der nautischen Stunde auf der Folie ein paar Fotos. Aber sonst keine Chance. Ja, Landgänge. Beim Kreuzfahrtschiff sind die Fahrten gerne auf die Landgänge ausgelegt, weil ist gewissermaßen ein Hotel, was halt jeden Tag den Ort wechselt. Beim Frachtschiff, ja, die Fracht geht vor. Ja, das heißt, je nachdem, wie lang das Schiff im Hafen liegt, muss man sich beeilen oder kann gar nicht an Land gehen. Und die Häfen können noch gerne mal welche sein, wo man eigentlich nicht wirklich an Land gehen will. Ja, bei einer Frachtschiffreise war das bei mir zum Beispiel die Stadt Gefle in Schweden. Ja, die Stadt gibt es hauptsächlich, weil es dort viel Wald gibt und dementsprechend zwei Papierfabriken. Die Stadt ist eine ganze Ecke vom Hafen weg und es lohnt sich eigentlich auch nicht dort die Stadt zu besuchen, weil viel mehr als die Papierfabriken gibt es nicht zu sehen. Ja, wegen der ganzen Unterschiede kriegt man dann auch mit der Buchung ein mehrseitiges Blatt bei Frachtschiffreisen mit solchen Tipps und Unterschieden und so weiter, beziehungsweise kann das auch auf der Homepage der darauf spezialisierten Anbieter anschauen. Ja, also um noch darauf einzugehen, was für Fahrten da möglich sind. Also somit das Kürzeste sind dann ungefähr einwöchige Fahrten, gern mit irgendwelchen Containerzubringerschiffen in europäischen Gewässern. Also von Hamburg zum Beispiel oder Rotterdam, dann nach Norwegen und wieder zurück. Oder was ich auch gemacht habe, von Hamburg nach Schweden in der Ostsee und wieder zurück. Gibt aber auch längere Touren. Wobei wegen Corona das erstmal flach gefallen ist und viele Reedereien es noch nicht wieder ins Programm aufgenommen haben. Also Fahrten über den Atlantik in die USA zum Beispiel gibt es derzeit nicht mehr. Und auch längere Strecken von Europa nach Asien oder so werden derzeit nicht angeboten. Das längste, was ich gesehen habe, wäre von Europa nach Südafrika und eventuell wieder zurück.
Ich habe Weltreisen gefunden.
Ja, ich höre gerade, es scheint auch bei einzelnen Anbietern Weltreisen zu geben. Ja, und der längere Teil wird jetzt gewissermaßen eine Diashow von meiner Frachtschiffreise im Mai diesen Jahres. Das war von Rotterdam nach Norwegen und wieder zurück. Eine Besonderheit in Rotterdam ist, dass man unbedingt ein spezielles Shuttle braucht, was einen zum Schiff bringt. Also auch normale Taxis dürfen nicht in die Containerterminals reinfahren. Ja, das Shuttle ist nicht ganz günstig, je nach Liegeplatz bis zu 150 Euro dann für die Fahrt, wobei es dann auch egal ist, wie viele Leute mitfahren. Ja, und das war der erste Blick aufs Schiff, mit dem ich mitgefahren bin. Da standen wir dann am Kohlekraftwerk und etwas blöd, weil Tor zu und wir wussten noch nicht, ob man da überhaupt aufs Schiff kommt. Also nach längerem an verschiedenen Terminals rumfragen haben wir dann erfahren, okay, da ist da gar keine Gangway draußen, also wohl doch zu dem Terminal, was dem Fahrer ursprünglich gesagt wurde, wo das Schiff aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht war. Dort standen wir dann eine Weile rum und schlussendlich konnte ich dann aufs Schiff, als es irgendwann angelegt hatte. Ja, so. Die Gangway in diesem Fall war sogar relativ bequem, weil keine Stufen zwischen denen man durchschauen konnte. Ja, und das rechte Bild, das war dann zu dem Zeitpunkt Sicht nach vorne aus der Kabine. Also ja, ein paar Container und Laderaum. Blick in die Kabine, das war eine größere Kabine. Also was bei solchen Frachtschiffreisen eigentlich immer angeboten wird, ist die sogenannte Eignerkabine, die einen Wohnraum und einen getrennten Schlafraum hat und dann noch davon getrennt ein eigenes Bad mit Dusche. Es kann aber auch sein, wenn mehrere Passagiere an Bord sind, dass dann auch normale Mannschaftskabinen, also mit einem Stockbett und kombiniertem Wohn- und Schlafraum zu buchen sind, die dann günstiger sind. Ja, das war dann etwas später die Sicht nach vorne aus der Kabine, nachdem noch ein paar Container an Bord genommen wurden. Und durch das seitliche Fenster habe ich dann hauptsächlich den Kranarm gesehen, der genau auf Horizonthöhe dann in Ruhestellung war. Also oben über dem Kranarm Himmel, unterm Kranarm Wasser, aber Horizont war nicht zu sehen, war etwas doof. Ja, auf dem Schiff war das dann so gelöst, dass es in gewisser Weise Buffet gab. Das war dann so ein Beispielbuffet. Also der Koch hat dann in der Kombüse Verschiedenes angerichtet und wegen der philippinischen Mannschaftsmitglieder gab es eigentlich zu jeder Mahlzeit Reis. Also das darauf konnte man sich dann auf jeden Fall verlassen und sonst gemischt wegen der russischen und ukrainischen Mannschaftsmitglieder. Das war dann der Rest. War eigentlich immer Suppe bei Mittag- und Abendessen. Ja, und irgendein Fleischgericht gab es auf jeden Fall. Salat nicht unbedingt. Frühstücksbuffet sah dann beispielhaft zum Beispiel so aus. Ja, Essen gibt es für die Passagierkabine üblicherweise in der Offiziersmesse. Das ist jetzt ein Teil davon. Dort steht dann noch ein Kühlschrank mit Brot, Wurst, Käse und so weiter. Und Saft, Milch, wo man sich auch als Passagier bedienen kann. Wenn es mehr Passagiere sind, kann es sein, dass es dann getrennte Essenszeiten für Offiziere und die Passagiere gibt. Da ich der einzige Passagier war, waren das dann die gleichen Essenszeiten. So dass ich mich durchaus mit ein paar von den Offizieren dann unterhalten habe. So. Beispielhaft ein Mittagessen und einmal Frühstück. Wobei ich da auch auf meine Lebensmittelallergien selber etwas aufgepasst habe. Also war noch ein bisschen mehr Auswahl, aber zum Beispiel bei der Suppe war ich mir normalerweise unsicher, ob ich es essen kann, habe es dann also gelassen. Ja, wie schon gesagt, Vorteil ist, dass man häufig Zugang zur Brücke hat, oder in diesem Fall war das eigentlich, konnte ich jederzeit auf die Brücke, wenn ich wollte. Also gute Aussicht, eventuell eine Möglichkeit für Gespräche. Also das kann durchaus sein, dass sich dann Leute von der Brückenwache freuen, wenn es wenig zu tun gibt, auch sich ein bisschen zu unterhalten. Und für die Technik-Nerds natürlich, man kann durchaus auch sich dann die Bedienelemente genauer anschauen, bis sehr genau anschauen. Also, aber bitte keine Knöpfe drücken oder so.
Durftest du dann irgendwann noch steuern?
Die Frage war, ob ich irgendwann steuern durfte. Nein, es gab nur mal die Situation, wo ich mich irgendwann gefragt habe, habe ich jetzt irgendwie die Brückenwache übergeben bekommen, als das Schiff irgendwo im Hafen angelegt hat. Und so nach und nach sind sämtliche Offiziere verschwunden, bis ich irgendwann allein auf der Brücke stand. Ja, was zumindest bei diesem Schiff dann auch der Fall war, dass das Ladungsbüro irgendwann mal auf die Brücke gewandert ist. Also der Computer, um die Ladungsplanung und Ladungsverteilung und so weiter zu machen. Traditionell ist das eigentlich eher unten auf Decksebene. Aber auch wieder seit Corona kommt im Hafen normalerweise kein Reedereivertreter mehr an Bord, um dann die Ladung für die nächsten Häfen mitzubringen in Papierform, sondern das geht möglichst per E-Mail. Hat den Vorteil, man hat weniger Kontakt mit Leuten von außen, oder Vor- oder Nachteil. Und was den ersten Offizier ziemlich genervt hat als Nachteil, man kriegt die Informationen nicht nur im Hafen, sondern dank Starlink kann jederzeit Mails reinkommen, was in welchem Hafen zu laden und zu löschen ist. Ist dann besonders toll, wenn sich drei Firmen per Mail per Mail darüber diskutieren, welche Ladung jetzt wo mitzunehmen oder hinzubringen ist, dass sich nicht einig sind, aber das Schiff immer in Kopie ist und das er jedes Mal mitbekommt. Und früher war es halt so, wenn man aus dem Hafen draußen war, kamen keine neuen Informationen bis zum nächsten Hafen. Ja, auch schön, was man dann studieren kann. Also hier das Fast Rescue Boat, also das Boot, was schnell einsetzbar ist im Fall von Mann über Bord beziehungsweise Personen über Bord Manövern. Und da finde ich die Formensprache dieser beiden Griffe am Kran richtig schön. Der eine Griff schwenkt den Kran außenbords, also Kran und Boot. Und der andere, man sieht vielleicht diesen angedeuteten Pfeil nach unten, lässt das Boot dann ins Wasser. Also finde ich sehr schön gelöst und die Griffe sind eindeutig von der Formensprache her. Ja, was man zur Unterhaltung dann auch tun kann und was ich gemacht habe. Auf dem Laptop einen AES-Empfänger mit einem Software-Defined Radio laufen lassen. Ich war überrascht, wie gut das funktioniert hat mit Antenne einfach in der Kabine, in diesem Stahlkasten drin. Also das ist jetzt wirklich das, was von Rotterdam aus alles an Sendern zu sehen war. Näheres zur AES. Dazu habe ich einen Talk auf der letzten MMCD gehalten. Wenn jemand die technischen Details interessieren. Ja, was man zur Unterhaltung natürlich auch tun kann und wozu man viel Zeit hat, den Betrieb in Container Terminals von Bord zu studieren. Aber nur aus dem Bereich des Deckshauses heraus. Denn vor dem Deckshaus ist halt der Bereich für die Ladung. Das heißt, einige Gefahren dort, nicht nur im Hafen, wenn Container durch die Luft schweben, sondern auch auf See kann es da durchaus gefährlich sein. Also auf manchen Schiffen darf man dementsprechend gar nicht vor das Deckshaus, auf anderen ist es so, wenn, dann muss man bei der Brücke anfragen, ob es geht, und sich dann auch wieder bei der Brücke zurückmelden, wenn man wieder zurück ist. Ja, irgendwann kam dann der Hafenlotse und es ging dann abends los durch den Hafen von Rotterdam an Containerriesen vorbei, Hubplattformen, noch mehr Containerriesen zu dem Platz, wo das Schiff nachts geparkt wurde. Am nächsten Morgen habe ich dann zufällig ein Schiff an dem Anleger gesehen, wo ich die Conest, auf der ich mitgefahren bin, das erste Mal gesehen habe, da durch den Zaun durch. Also auch einer der vielen Plätze, wo man im Rotterdamer Hafen ein Schiff mal für ein paar Stunden unterbringen kann, wenn es keinen Platz an einem Terminal hat. Ja, dann die One Truth ist uns dann begegnet, ein Containerriese von 400 Metern. Und das Bild könnten einige kennen, die meinen Talk zum Thema Container auch von der MMCD gesehen haben. Für die anderen oder für die Leute hier, ihr könnt ja mal einen Bus an Bord suchen. Das gilt nicht. Also, genau. Der ist ein bisschen zu groß für einen Container, also ein bisschen zu hoch, glaube ich, hauptsächlich. Weswegen er auf einem Flat, also gewissermaßen nur einen Boden und die Stirnwände von einem Container verladen ist. Und damit kann er auch auf dem Containerschiff transportiert werden. Also ja, auch Ladungen, die gerade so nicht in den Container passen, kann man auf dem Containerschiff packen. Ja, irgendwann waren wir dann aus dem Hafen draußen und schön freie Sicht nach hinten aufs Kielwasser. Ja, das war dann morgens beim Frühstück zufällig aus dem Fenster geschaut. Ui, da fährt offenbar ein Kreuzfahrtschiff hinter uns her. Ja, wie schon gesagt, bei so einem Frachtschiff geht es halt nicht darum, dass die Passagiere was sehen, sondern dass die Fracht irgendwo hinkommt. Also das war der zweite Hafen, wo wir dann irgendwie eine Stunde oder so lagen und Container hin und her bewegt wurden. Also bei so einem Feeder, also Containerzubringer, sind das gerne auch mal kleinere Häfen. Aber das war bei weitem nicht der kleinste auf der Reise. Der kommt dann auch noch. Vorteil an Norwegen ist, die Route führt nicht vor der Küste entlang, so dass man die Küste eventuell nur als Strich am Horizont sieht, sondern häufig halt zwischen Küste und Inseln durch, so dass man viele Möglichkeiten für Landschaftsbilder hat. Also Es kommen jetzt noch einige Landschaftsbilder und es ist irgendwie so einfach, dort schöne Landschaftsbilder zu machen, je nach Wetter, dass irgendwann per Messenger von zu Hause die Beschwerde kam, warum schickst du denn keine Bilder mehr? Ja, es wird langweilig, Landschaftsbilder zu schießen. Ich kann jederzeit nach rechts und nach links raus fotografieren und habe schöne Bilder. Ja, Wasser, im Hintergrund Berge mit Schnee. Was mir in Norwegen dann aufgefallen ist, irgendwie an vielen Stellen, wo auch nur ein paar Häuschen standen, da lagen dann ziemlich große Fischereischiffe irgendwo am Ufer. Also da scheinen dann Gemeinden bzw. halt ein paar Familien jeweils ein Schiff zu betreiben. Und das war irgendwie in jeder zweiten Bucht oder so. Und das waren dann auch häufig sehr schöne, neu aussehende Schiffe. Dann ein etwas größerer Hafen, in dem wir dann waren, war Bergen. Bei dem Einlaufen waren dann gut zu sehen ein Hurtigrutenschiff und eine AIDA, die AIDA Perla, wenn ich es richtig entziffern kann. Ja, wir sind dann an der Perla noch ein bisschen weitergefahren. Ich hatte da noch einen schönen Blick auf diese Offshore-Versorger, an denen wir dann noch vorbeigefahren sind, um dann doch recht kleinen Container-Terminal anzulegen. Und auf der anderen Seite des Flusses, Flussmündung, Bucht, weiß ich nicht genau, waren dann auch ganz hübsche kleine Küstenmotorschiffe bzw. ein Segler. Ja, weiteres Beispiel für Landschaftsbild. Moment, ich gehe zurück. Nein, da ist kein U-Boot. Das müsste irgendein kleines Motorboot sein oder so. Also, kurz vor dem Bild. Da habe ich dann tatsächlich auch mal ein U-Boot gesehen, aber da habe ich davon jetzt kein Bild reingenommen. Und das war irgendein Küstenwachschiff, was dann irgendwie in der Nähe vom U-Boot unterwegs war und da abgebogen ist. Ja, Landschaft, irgendwie in der Abenddämmerung oder so. Und dann mal wieder ein diesmal etwas größerer, aber auch wieder nicht so großer Hafen, wo wir dann irgendwie knapp vor Mitternacht angelegt haben. Also ich habe nicht sämtliche Häfen mitbekommen. Wenn das Schiff dann irgendwie nachts um eins irgendwie den Hafen erreichen sollte und nachts um drei wieder ablegen, dann war mir das völlig egal, dann da habe ich geschlafen. Ja, mal wieder Kielwasser bei recht gutem Wetter. Ein anderer Fieder, der uns irgendwann mal entgegenkam, also war auch einiges an Verkehr von kleineren Schiffen, was man dann immer wieder mitgekriegt hat. Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich mir dann doch mal gedacht, nachdem ich es schon mehrfach erlebt hatte, vielleicht sollten wir mal nach rechts oder nach links abbiegen. Vor uns ist da irgendwie so ein Berg oder so. Ja, etwas später habe ich verstanden, nee, es ist völlig in Ordnung, dass wir geradeaus fahren. Das war dann nämlich der kleinste Hafen, an dem wir angelegt haben. Ja, das ist der komplette Hafen. Also, das ist irgendwie Gemnes bzw. Höxet. Also dieser kleine Betonstreifen, der so halb rechts zu sehen ist, das ist der komplette Anleger. Das sind vielleicht 50 Meter Länge oder so. Also Da war die Positionierung des Schiffs schon etwas präziser, bei einer Schiffslänge von nur so etwa 150 Metern. Also vorne und hinten dran waren dann noch Möglichkeiten, um Leinen festzumachen. Ja, da waren wir einige Zeit, also nahezu alle von diesen Kühlcontainern, die da stehen, hat die Conneste dorthin gebracht. Vielleicht hätte man da an Land gehen können, aber wozu? Also außerhalb des Hafens wären wir halt auf der Straße bzw. im Wald gestanden und irgendwie für x Kilometer keine Häuser rechts oder links und dann auch irgendwie nur einzelne Gebäude. Ja, was man in norwegischen Gewässern dann auch recht häufig sieht, sind solche Fischzuchtanlagen. Also waren irgendwie auch so alle paar Stunden kam alleine durch. Ja. Wieder Landschaftsbild. Wie gesagt, es war relativ einfach, recht hübsche Landschaftsbilder da zu machen. Und auch immer mal wieder Industrieanlagen dann an der Küste. Ja, vorne und hinten dran. Recht unberührt wirkende Landschaft, aber zwischendrin halt mal Industrie. Ja, dann auch mal Sonnenuntergang. Da gab es dann, also das war doch schon relativ weit nördlich, dementsprechend war es auch schon recht spät, sodass dann von zu Hause die Frage kam, wie, bei dir ist noch Sonne? Sodass dann doch mal auch mal ein Beweisbild her musste. Ja, es ist zwar 22.30 Uhr, aber ich habe hier noch Sonne.
Du hast vor allem gesagt, ich kann draußen noch lesen.
Stimmt, ja. Also, es war dementsprechend draußen so hell, dass ich noch hätte lesen können, problemlos. Ja, das war dann auf dem Weg zu diesem Hafen, Orkanger. Auch wieder relativ klein, also irgendwie Platz für drei Schiffe oder so. Ja, das Schiff hat unter dieser Brücke durchgepasst, auch wenn es nicht so aussah. Aber der Abstand war dann aber vermutlich irgendwie eine einstellige Meterzahl. Ja, ein Beispiel für, ja, es kann durchaus etwas eng werden, also um diese kleinen Insel drum nach links an ein Terminal nördlich von Ålesund, genau, Ålesund war das. In Ålesund haben wir dann noch zwei Terminals angelaufen, eins nördlich der Stadt. Ja, auch wieder die Frage, was ist das für ein Schiff? Es sah eigentlich durchaus recht schnittig und schön aus, aber ja, auch ein Fischereischiff, was dort rumlag. Das Dunkelrot hat mich da etwas gewundert, aber ja, warum nicht? Ja, das Frigo Care Terminal nördlich von Ålesund. Ja, da haben wir dann auch einige Zeit verbracht, um dann um die Landzunge bzw. Halbinsel, auf der Ålesund liegt, rumzufahren in den Süden. Ja, dort hat dann auch mal wieder ein Kreuzfahrtschiff ausgeparkt. Also kam uns dann gewissermaßen rückwärts entgegen, die Norwegian Star. Ja, und mal wieder kleines Container-Terminal. Ja, da hätte es die Möglichkeit gegeben, an Land zu gehen, aber da hatte ich dann keine Lust, das irgendwie abzusprechen, wie das zeitlich ist. Denn ich war mir nicht so sicher, ob das dann noch wirklich klappt mit der Verständigung, wann ich wieder zurück sein müsste oder so, sondern bin dann lieber an Bord geblieben. Ja, das war dann noch das einzige Mal, dass ich auf der Fahrt schlechte Sicht erlebt habe. Also da wurde es dann doch ziemlich suppig und neblig, kurz bevor wir abgelegt haben. Ja, und danach ging es wieder mit einem Seetag zurück Richtung Rotterdam. Ja, und da war dann der eigene AES-Empfänger durchaus hilfreich, weil was für ein Schiff ist das? Ist praktisch, wenn man es nachschauen kann. Das war dann die Viking Star. Also das habe ich dann nur bei einigen Schiffen nachgeschaut. Was ist das für ein Schiff? Und wie schnell ist es eigentlich unterwegs und so weiter? Ja, man kann dann noch durchaus interessanten Verkehr sehen, wie hier wieder ein Offshore-Arbeitsschiff, die Normand Mermaid in diesem Fall. Und da unser Liegeplatz noch nicht frei war, hieß es dann, auf Räder, auf Parkposition zu gehen, wie das auch einige andere Schiffe dann getan haben. Das waren bei weitem nicht alle, die dort gewartet haben, dass sie in den Hafen rein können oder auf anderes gewartet haben. Ja, irgendwie so ein, zwei Stunden oder so lagen wir da. Und irgendwann ging es los. Ja, der Lotse kam an Bord. Auf dem Weg nach Rotterdam haben wir dann auch noch so einen 400 Meter Containerriesen überholt, der in diesem Fall nahezu voll beladen ist. Ja, dann ein Beispiel, wie dann die Lotsen im Hafen zu Schiffen gebracht bzw. von Schiffen geholt werden. Lotsenversetzboot legt dann halt an einer Leiter in der Nähe vom Schiff an. Ja, dort kam dann auch ein Schiff, um Treibstoff zu übergeben. Und der Containerriese, die Evergreat, kam dann etwas nach uns rein. Denn die brauchte dann Schlepperunterstützung. Ja, dort habe ich dann auch einige Zeit auf dem Schiff gewartet, bis das Shuttle wieder da war, was mich abholen sollte, weil da dann irgendwann die Kommunikation nicht geklappt hat. Ja, das hat mich dann wieder zurück zum Hotel gebracht, denn das ist durchaus auch noch relevant. Eine Übernachtung vorher und eventuell nachher, na, je nachdem wann man wieder ankommt, kann durchaus hilfreich sein, da man die Zeit und das Terminal genau eher recht kurzfristig erfährt, also am Vortag oder so. Also das kann sich dann durchaus noch ein bisschen verschieben. Ja, und das war das Terminal, an dem ich dann angekommen bin. Dieses verwischte C, was irgendwie so ein CCC ergibt, musste ich dann doch noch fotografieren. Das fand ich zu hübsch. Ja. Das war's dann. Gibt's Fragen?
Moment, da gibt es eine Anmerkung. Mikrofon kommt.
Ich
Du hast einen Unterschied vergessen, nämlich den Preis.
Stimmt, ja. Dann, Preis ist dann auch ein deutlicher Unterschied. Also irgendwie eine Frachtschiffreise für eine Woche ist mir irgendwie mit 700 bis 900 Euro ungefähr dabei. Plus halt in Rotterdam zum Beispiel das Shuttle mit 150 Euro pro Weg zum Beispiel. Aber in anderen Häfen fällt das dann durchaus weg. Also wäre dann halt noch Taxi dazu. Und bei Kreuzfahrten ist man dann leicht mal im vierstelligen Bereich bis, so wie ich den Blick interpretiere, auch fünfstellig. Ja, ich höre gerade Innenkabine, wohl in Norwegen, 1800. Also, wenn man aus der Kabine auch noch was raussehen, was sehen will, eine ganze Ecke teurer. Und die Hurtigruten, die ich vorhin erwähnt habe, gerne auch nochmal eine Ecke teurer als eine normale Kreuzfahrt. Ja. Sonst noch Fragen?
Wie viele Leute waren denn auf dem Schiff und war das irgendwann dann langweilig für dich oder hast du dich, also ich meine, du kannst dich natürlich auch selber beschäftigen, aber war es auch interessant, mit den Leuten sich
zu beschäftigen? Ja, es waren insgesamt 17 oder 18 Besatzungsmitglieder an Bord und mit ein paar davon habe ich mich immer mal wieder unterhalten. Ich war der einzige Passagier. Und mit dem ersten Offizier habe ich mich immer mal wieder unterhalten und mit dem zweiten Ingenieur auf bei meiner anderen Frachtschiffreise waren es dann insgesamt 5 Passagiere mit mir. Da haben wir uns auch häufiger mal mit dem Kapitän und auch mit dem ersten Offizier unterhalten. Also, ja, das ist auch noch etwas, was bei Frachtschiffen unterschiedlich sein kann, die Sprache halt. Also, das kann sein, dass ein Teil der Besatzung Deutsch spricht. In diesem Fall waren es jetzt halt Russen, Ukrainer und Filipinos. Das heißt, die haben alle Englisch gesprochen, aber mit durchaus unterschiedlicher Gut. Also in diesem Fall wäre ich mit Russisch wohl bedeutend besser klargekommen als mit Englisch. Ja, aber manche haben durchaus gut Englisch gesprochen und hatten auch Interesse, sich mit mir zu unterhalten. Was auch noch ein deutlicher Unterschied ist, den ich nicht erwähnt hatte, eine gewisse Kleiderordnung. Also auf einem normalen Kreuzfahrtschiff kann es durchaus sein, dass es Restaurants oder irgendwelche Anlässe gibt, wo etwas formellere Kleidung gewünscht wird oder erwartet wird. Das ist auf dem Frachtschiff nicht so. Also auf der einen Fahrt habe ich den leitenden Ingenieur nur in Jogginghose und Schlappen gesehen. Und wenn die Leute kein T-Shirt, sondern mal ein Hemd oder Polohemd anhatten, konnte das durchaus schon sein, dass das dann die eher formellere Kleidung war sogar. Also T-Shirt und Hose ist da völlig ausreichend. Weitere Fragen oder?
Dann vielen Dank, Herr Harbrock, für den wunderschönen, interessanten Vortrag. wie man seinen Urlaub auch mal verbringen kann. Ich finde es interessant, dass das auch möglich ist, dass man auch mal abseits der normalen Tourischiffe auch mal irgendwo auf dem Containerschiff mitfahren kann. Ich glaube, das könnte auch mal für einen anderen auch mal eine interessante Erfahrung sein, das auch mitzumachen, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Applaus, auf jeden Fall.